Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Stellt euch vor, ihr steht auf einem Hindernis in schwindelerregender Höhe, nur auf einem Fahrrad, das keinen Sattel hat und müsst die Balance halten, springen und rollen. Genau darum geht es in unserer neuen Episode. Fahrradtrail, eine Sportart, die für viele unbekannt ist, aber voller Technik, Präzision und Nervenkitzel steckt.
Unsere Gästin ist sechsmalige Weltmeisterin, zweifache Europameisterin und neunfache deutsche Meisterin. Nina Reichenbach hat es geschafft, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Mit ihr sprechen wir darüber, wie sie zu diesem außergewöhnlichen Sport gekommen ist, wie sich ein Wettkampf anfühlt, wie sie ihre Tricks trainiert und ihr Bike einrichtet und wie sie als Frau in einem lange männerdominierten Sport die Szene geprägt hat. Außerdem erfahren wir auch, warum der Hunger nach neuen Titeln und Herausforderungen noch immer groß ist. Egal, ob ihr selbst schon mal auf einem Trial-Bike gestanden habt oder die Sportart zum ersten Mal kennenlernt, diese Folge nimmt euch mit in die Welt von Adrenalin, Technik und Balance. Viel Spaß beim Zuhören.
Servus Nina, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein.
Ja, liebe Nina, du bist im Studio, richtig cool. Du hast sogar dein Bike mitgebracht, schauen wir uns später nochmal an. Jetzt fangen wir aber mit dem Fragensäckchen an. Ich reich's dir mal rüber und darfst dir eine Frage rausziehen und wir sind wie immer gespannt,
okay. Was
es wird.
Ich auch. Wie würdest du einen großen Sieg feiern?
Große Frage.
Große Frage. Ich hatte ja schon so ein paar große Siege und ich habe dreimal eine ziemlich coole Weltmeisterfeier gemacht, wo ich alle meine Sportskollegen eingeladen habe, die mit vor Ort waren, aber auch so die Trainingspartner, die Freunde aus der Heimat und das war eigentlich immer eine ziemlich coole Feier und ich glaube, genauso würde ich einen WM-Titel auch nochmal feiern.
Sehr cool. Und was gehört zu einer guten Feier für dich? Was muss unbedingt dabei sein?
Gute Musik, gute Getränke, gutes Essen, Tanz. Es muss getanzt werden auf jeden Fall.
Zu was muss getanzt werden?
Wow, da bin ich, glaube ich, relativ flexibel. Hauptsache viele Menschen auf der Tanzfläche.
Ja, sehr schön. Cool. Ja, ein kleiner Funfact zu Beginn. Vielleicht, wir sind nämlich durchs Radio auf dich aufmerksam geworden. Ich weiß noch, ich war morgens auf dem Weg zur Arbeit und ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Sender es war, aber da hattest du einen Radioauftritt, weswegen wir dich auch kontaktiert haben. Ich glaube, du bist die erste Gästin, die wir wegen einem Radioauftritt einladen. Hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Erzähl mal so ein bisschen, wie es auch zu diesem Auftritt im Radio kam.
Ich glaube, das war ganz arg spontan und tatsächlich glaube ich, dass ihnen jemand abgesprungen ist, weil ich habe einen Tag davor die Anfrage bekommen, ob ich nicht Lust hätte, morgen früh ein bisschen was über den Trailsport zu erzählen. Und gerade in unserer unbekannten Sportart muss man ja solche Gelegenheiten einfach nutzen, um den Sport so ein bisschen populärer zu machen. Und dann war es für mich eigentlich ganz klar, dass ich dazu sag. Mhm. Genau, und dann haben wir dann ein kurzes Interview gemacht, was eigentlich ziemlich cool war und mich tatsächlich auch einige Menschen drauf angesprochen haben. Und witzig, dass ihr auch deshalb mich kontaktiert habt.
Ja, war auf jeden Fall ein positiver Eindruck, den wir da hatten. Aber ist es generell so, dass du auch sagst, ich mache gerne Werbung für meinen Sport?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Verantwortung, die man hat und auch eine schöne Aufgabe, wenn man dem Sport so ein bisschen was zurückgeben kann. Und ich meine, unser Sport ist sowas Besonderes, sowas Cooles, aber leider ist er halt einfach so unbekannt und deshalb finde ich es mega, wenn ich solche Gelegenheiten bekomme, um da den Sport einfach ein bisschen größer zu machen und ja, es macht mir sehr Spaß.
Cool. Bevor wir jetzt noch über Trial reden, über deine Weltmeisterschaften reden, möchten wir noch gerne so ein bisschen wissen, wie du eigentlich privat drauf bist.
Wie bin ich privat drauf? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, privat kann ich teilweise auch so ein ganz normales Leben führen. Und wenn man mich sieht, wird man vielleicht gar nicht, manchmal auch gar nicht denken, dass ich so die Leistungssportlerin bin. Also ich kann auch mal mit meinen Freunden morgens ganz entspannt frühstücken gehen, bin gerne in der Natur draußen, gehe gern spazieren, kochen macht mir Spaß. Ich gehe auch mal gern feiern tatsächlich, das gehört irgendwie auch dazu. Ja, also kann ich auch ganz normale Dinge tun und kann aber auch manchmal ein bisschen verrückt sein.
Aber hast du so ein Motto, was dich durchs Leben bringt?
Ein Motto, das mich durchs Leben bringt? Tatsächlich gibt es einen Spruch, der kommt so ein bisschen aus dem Sport, aber ich glaube, den übertrage ich auch ganz gerne auf mein normales Leben und das ist so ein bisschen dieses Motto, never try, never know. Also einfach mal Dinge ausprobieren, weil wenn man es ja nicht ausprobiert hat, dann weiß man ja auch nicht, ob sie einem gefallen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so ein Leitspruch von mir.
Ja, dann nimm uns doch mal ein bisschen zurück. Wie bist du denn als Kind oder Jugendliche überhaupt mit dieser eher ungewöhnlichen Sportart in Berührung gekommen?
Also ich glaube, als kleines Mädchen bin ich auch schon immer ziemlich wild unterwegs gewesen und ich hatte einen großen Bruder, von dem habe ich mir dann das Fahrrad ausgeliehen, das viel zu groß für mich war, bin da die Treppen auf dem Spielplatz runtergefahren und habe dann aber ganz viele unterschiedliche Sportarten ausprobiert. Ich bin geritten, Volleyball, Tischtennis, Turnen, alles Mögliche. Und dann bin ich letztendlich durch einen Klassenkamerad aufs Fahrradtrail gekommen, da war ich 8 und dann war meine Mama schon so, oh je, jetzt nochmal was, so der Kalender ist doch schon voll und jeden Tag irgendwie eine andere Sportart. Und dann war es aber echt so, ich habe mit Trail angefangen und direkt eigentlich auch alles andere aufgehört und das war eigentlich so voll das Match. Also ich musste den Sport finden und war dann genau das Richtige.
Hast du wohl direkt deine Bestimmung gefunden?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Das ging, glaube ich, schon relativ flott, ja.
Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du dann zum allerersten Mal mit dem Trailbike sowas Verrücktes gemacht hast?
Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Training. Wir hatten immer samstags Training in so einem alten Steinbruch. Und am Anfang ist man relativ viel auf der Geraden gefahren, dann mal so ein kleiner Hügel hoch, runter. Und der Trainer, das war ein älterer Mann, der Herr Heinrich hieß er. Und dann war da irgendwann so ein relativ steiler Berg, wo wir runterfahren mussten und unten lief ein Bach. Und ich hatte total Angst, dass wenn ich da jetzt runterfahre, dass ich irgendwie in den Bach falle. Und das ist so, glaube ich, so eine Erinnerung, die ich habe, und wo ich das dann geschafft habe, das war ein total cooles Gefühl irgendwie.
Herr Heinrich, Grüße gehen raus, falls Sie das anhören. Gab es aber irgendwie so ein Vorbild?
Ich würde sagen, ich hatte nicht genau ein Vorbild, sondern man muss ja dazu sagen, Trail ist eher ein männerdominierter Sport und ich war auch bei uns im Verein so das einzigste Mädchen, die da gefahren ist. Und ich habe schon immer so ein bisschen zu den Jungs hochgeschaut, weil da natürlich schon auch so ein bisschen körperlich einfach andere Voraussetzungen sind. Und ich glaube, das ist das, was mich auch so gut gemacht hat, dass ich immer viel mit den Jungs trainiert habe und natürlich auch so gut sein wollte, weil man will ja nicht die Schlechteste sein, nur weil man jetzt ein Mädchen ist. Und das waren, glaube ich, in den Anfangszeiten auf jeden Fall so meine Vorbilder.
Aber würdest du dann auch sagen, vielleicht, dass du die Frauenszene ein bisschen geprägt und sichtbar gemacht hast?
Auf jeden Fall, ja. Also vor 3-4 Jahren wäre mir das, glaube ich, noch gar nicht richtig bewusst gewesen. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, dann gab es da schon extrem krassen Sprung im Damentrailsport. Jetzt allein auch schon von der Anzahl von den Sportlerinnen sind wir inzwischen viel, viel mehr. Also, weil im ersten Weltcup waren wir 10 Starterinnen und jetzt sind wir irgendwie teilweise über 20 an die 30 Starterinnen, was richtig, richtig stark ist. Und das Level hat sich auch extrem weiterentwickelt. Also die Dinge, wo wir heute fahren in den Wettkämpfen, das wäre vor 5 Jahren, das wäre nicht möglich gewesen. Und das ist schon richtig cool, da bei der Entwicklung dabei gewesen zu sein und halt auch echt einen erheblichen Teil dazu beigetragen zu haben. Das ist schon echt ein richtig gutes Gefühl.
Sehr gut, vor allem, weil man jetzt sagen muss, Trail ist ja eher noch eine eher unbekanntere Sportart, obwohl ja tatsächlich Thema Fahrradfahren ja schon auch immer mehr in den Trend kommt, aber dann vielleicht gerade so Disziplinen wie Cyclocross, BMX oder Trail schon noch ein bisschen, ja, oder halt nicht ganz so bekannt sind. Was würdest du sagen, wieso hat dich jetzt das Trail trotzdem so gepackt?
Ich glaube tatsächlich, was mich am Trail so gepackt hat, war dieses Außergewöhnliche, also nicht so dieses 0815, das, was jeder macht. Und dann halt auch noch dieses Gefühl, wenn du dann so ein Hindernis schaffst, das ist also, wenn man da drauf hintrainiert und dann kommt man den Stein endlich hoch. Ja, viele Leute können das wahrscheinlich nicht verstehen, aber das ist so, ja, man sieht dann, wofür man gearbeitet hat. Und was ich auch mega mag am Trail, ich bin ein Mensch, ich brauche immer Action und bei mir darf es nicht langweilig werden. Und beim Trail gibt es halt unendlich viele Möglichkeiten, dass es halt eigentlich niemals langweilig wird, obwohl ich jetzt den Sport zum Beispiel jetzt ja schon seit 18 Jahren mache. Aber es gibt immer noch Bereiche, wo man sich weiter verbessern kann und das ist schon ziemlich cool.
Mhm. Aber Action hättest du jetzt eigentlich beim BMX und beim Cyclocross auch.
Da hätte ich auch Action, ja. Ich bin aber vielleicht ein bisschen ein Schisser, wenn es schnell wird. Deshalb ist Trail für mich schon besser, weil da habe ich immer alles unter Kontrolle. Und so Dinge wie Kontrolle abgeben, also quasi im Sinn von schnell einen Berg runterfahren, das ist nicht so meins. Deshalb.
Er sieht halt irgendwie immer so unkontrolliert aus, auch bei den anderen Disziplinen, wo man immer denkt, okay, die müssen doch jetzt selber... Die wissen selber gar nicht, ob die jetzt da heil unten ankommen oder nicht. Wenn ja, die
Thema
da,
Risikoabschätzung.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Von daher ist es bei dir wahrscheinlich noch ein bisschen oder deutlich entspannter, wie wenn man jetzt irgendwie eine Cyclocross-Rennen oder so anschaut. Obwohl der Sport wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich ist.
Ganz ungefährlich ist er nicht, aber man hat keinen Einfluss von außen, weil man ist ja immer quasi alleine auf der Strecke. Das Hindernis, das Fahrrad und ich. Und man fängt ja so klein an, dass man auch lernt, wie man abspringt. Und ich nehme ganz gern den Vergleich. Irgendwie sind wir wie Katzen. Also wir landen immer auf den Füßen. und deshalb, ja.
Geil, geil.
Ist eigentlich okay. Nicht so gefährlich.
Aber man muss ja schon sagen, ich denke mal, ist es bei dir im Leben schon des Öfteren vorgekommen, dass jemand gesagt hat, so, Trail, was ist das? Kannst du mir mal ein bisschen mehr darüber erklären? Also so dieser erste Kontakt, dass Menschen gar nicht wissen, was es ist. Wie reagierst du auf sowas? Also wie erklärst du Menschen, was dein Sport ist? Hast du da mittlerweile so eine Formel oder kommt es aus dem Bauch raus?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich sage schon auch immer das Gleiche und ich glaube, die Menschen, wo viel um mich rum sind, die können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Aber ich sage immer, Trail ist im Endeffekt wie Parkour, nur mit dem Fahrrad. Also wir haben ein spezielles Fahrrad, ohne Sattel, ohne Gangschaltung, ohne Federung. Und dann geht es darum, dass wir mit dem Fahrrad über Hindernisse springen, zum Beispiel Steine, Baumstämme, Betonteile. Das ist eigentlich so meine Go-To-Erklärung, was Trail bedeutet.
Ja, eigentlich ganz gut. Also wie Parkour bloß mit dem Fahrrad. Also kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Aber wenn es dann jetzt in den Wettkampf geht, da gibt es ja auch einzelne Sektionen. Wie sieht denn da der Aufbau aus? Wie kann man das denn am besten erklären?
Also es ist so, die Damen, die haben pinke Pfeile und dann sind unsere Hindernisse markiert von 1 bis 6. Und da muss man quasi immer zwischen den Pfeilen durchfahren und wenn man dann quasi so einen Checkpoint überquert hat, dann bekommt man war fehlerfrei. Fehlerfrei bedeutet nur, die Reifen dürfen das Hindernis berühren. Dann bekommt man quasi 10 Pluspunkte und am Ende hat dann der gewonnen, der am meisten Pluspunkte eben gesammelt hat. Es gibt dann noch in der Sektion gibt's eine Zeitbegrenzung, 2 Minuten, aber man muss nur in dem Limit bleiben. Das mehr interessiert eigentlich nicht.
Okay, und gibt es dann, also wenn du jetzt zum Beispiel, also was sind jetzt so die Sachen, die man absolut nicht machen darf? Was ist gar nicht erlaubt?
Ich darf nicht beide Füße auf den Boden stellen, weil dann habe ich 5 Fehlerpunkte und muss die Sektion verlassen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit dem Pedal ans Hindernis komme, dann bekomme ich 1 Strafpunkt und bekomme in dem Checkpoint quasi 0 Punkte. Meine Hände, die müssen immer am Lenker sein. Also ich darf nicht irgendwie dann mal am Rahmen das Fahrrad aufs Hindernis hochheben. Mhm. Was darf man denn noch nicht? Ich darf nicht oberhalb von der Hüfte die Hindernisse berühren. Ja, eigentlich dürfen nur die Reifen die Hindernisse berühren. Ich glaube, das so rum ist einfacher.
Und was würdest du jetzt sagen, gerade bei den ganzen Hindernissen, die du aufgezählt hast, was ist jetzt für dich auch mit der ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast, so das schwerste Hindernis? So die Creme de la Creme?
Das kann man gar nicht pauschal sagen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Steine, es gibt ja unendliche Arten von Steine, unendlich viele Techniken, wie ich einen Stein hochfahren kann, dann kann der Stein griffig sein, der kann rutschig sein, also im Endeffekt, wir wissen nie genau, was auf uns zukommt und deshalb ist es auch total schwierig zu sagen, oh, ich bin zum Beispiel richtig gut in Steinen oder Baumstämme sind meine Lieblingshindernisse, weil es immer ein wilder Mix ist und man nie weiß, was auf einen zukommt. Deshalb breit gefächert trainieren und dann bringt einen auch nichts aus der Ruhe.
Okay, aber bei den Parcours vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Ist das alles natürlich oder wird das alles so hingestellt, damit es praktisch eine Rennstrecke wird?
Sowohl als auch. Bei den regionalen Meisterschaften, da sind es meistens Trainingsgelände von Vereinen, wo dann dauerhaft sind und dann werden da die Sektionen reingebaut, also markiert, Bänder außenrum. Und aber bei den größeren Wettkämpfen, Weltcup, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, da wird schon alles künstlich aufgebaut, dann genau für den Wettkampf und dann wird es danach auch wieder abgebaut.
Krass, ja. Das heißt, es werden irgendwo Steine gesammelt, die dann zu dem Ort gebracht werden und dann noch irgendwelche anderen Hindernisse und dann wird daraus ein Parcours gemeistert.
Ja, genau. Okay. Ja.
Aber ist es dann so, dass es dann manchmal Strecken sind, die du davor noch gar nicht kanntest?
Ja, also es ist so, beim Wettkampf, wir kommen dahin und wir dürfen die Sektionen erstmal nur zu Fuß angucken und fahren dann im Wettkampf das erste Mal mit dem Fahrrad drüber. Mhm. Das ist auch was ziemlich, ich glaube, Außergewöhnliches, weil in den meisten Sportarten gibt es dann ja auch irgendwie so eine Trainingsrunde, wenn ich jetzt zum Beispiel an Mountainbike Eliminator denke oder so, die haben dann da ein Training, können die Strecke mal abfahren, aber bei uns geht es wirklich nur zu Fuß. Mhm. Und dann muss man sich halt echt einen genauen Plan machen. Wir sagen immer Steine lesen und dann steht man da so und analysiert, wo gibt es noch eine Kante, wo kann ich mich einhaken, von wo fahre ich an und sowas. So. Nimmt schon auch viel Zeit in Anspruch. Ja.
Aber bist du da jemand, der so richtig präzise arbeitet und sich jeden Stein en Detail anguckt?
Es kommt drauf an, mit wem ich die Sektion angucke. Wenn ich sie mit meinem Trainer angucke, dann sind wir, glaube ich, schon sehr detailverliebt und machen uns so einen genauen Plan. Manchmal bin ich aber auch so, ich habe meinen Plan und dann fahre ich in die Sektion und wenn ich dann feststelle, okay, das funktioniert so nicht, dann bin ich auch völlig schmerzbefreit, um da zu sagen, okay, hey, ich ändere jetzt meinen Plan und tue spontan agieren. Das kann ich tatsächlich ziemlich gut und das war, glaube ich, auch was, wo mir früher richtig gut geholfen hat, so, wenn der Plan nicht klappt, direkt eine neue Lösung finden.
Mhm. Okay, also sehr lösungsorientiert.
Ja.
Cool. Und wenn du jetzt im Parcours bist, was macht dir da mehr Spaß? So diese kniffligen Passagen oder dann vielleicht auch mal so Passagen, wo du einen längeren Sprung hast?
Ja, gute Frage. Knifflig und technisch finde ich besser. Tatsächlich ist so das Kraftthema meine größte Schwäche oder um es positiv auszudrücken, mein größter Bereich, wo ich noch Potenzial habe. Ich mache zwar Krafttraining und echt auch voll mit Plan und voll diszipliniert, aber mir fällt es tatsächlich echt ein bisschen schwer, jetzt im Vergleich so zu den anderen Top-Fahrerinnen, so die Kraft auch wirklich aufs Fahrrad zu bringen. Und deshalb bin ich eher teamtechnisch kniffelig.
Mhm. Cool. Und jetzt vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich an Olli übergebe. Wie ist es denn mit Indoor-Wettkämpfen? Also habt ihr auch dann Parcours, die Indoor abgehalten werden oder ist das bei euch alles, also Outdoor?
In der Regel ist alles Outdoor. Unsere Saison fängt an im März, April und dieses Jahr geht es jetzt bis November, aber da ist in Saudi-Arabien die Weltmeisterschaft, also das ist dann ja auch Outdoor.
Ja.
Und ja, 95% von den Wettkämpfen sind draußen. Wir hatten letztes Jahr einen Weltcup, der war Indoor, das war ziemlich cool in Frankreich. Ja,
ich wollte gerade sagen, weil das ist ja dann schon was Krasses, oder?
Mit so einer Tribüne außen und so, das war schon cool. Also es war so fast schon so Fußballfeeling irgendwie, wie sich so ein Spieler auf dem Fußballfeld fühlen muss. Das war schon cool. Ja,
cool. Würdest du dir sowas vermehrt wünschen?
Muss jetzt kein Indoor-Wettkampf sein, aber ich fände es schon cool, wenn unser Sport so eine richtig große Bühne bekommt und wenn man es auch irgendwie schaffen würde, so Menschenmassen dafür zu begeistern und so eine coole Fanbase hat und ja, wäre schon cool natürlich. Absolut. Als Sportler ist es ja voll die Wertschätzung.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, Das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benni, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch, hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Jetzt haben wir gerade schon über dein Bike gesprochen, da würden wir jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben ja wahrscheinlich nur ein normales Fahrrad. Kannst du uns erklären, worin sich so ein Trialbike grundlegend unterscheidet und warum es zum Beispiel keinen Sattel hat?
Ja, also prinzipiell gibt es beim Trial, es gibt zwei Radgrößen, es gibt 20 und 26 Zoll. Ich habe ein 20 Zoll Fahrrad, das sind relativ kleine Räder tatsächlich. Und ich habe keinen Sattel, das fällt eigentlich als erstes auf. Einmal wegen Gewicht und der wäre halt auch nur im Weg. Also wir müssen uns ja auf dem Fahrrad bewegen können und wenn man dann da einen Sattel hat, das funktioniert ja nicht. Genau, dann ist ultra wichtig, dass das Fahrrad leicht ist und aber gleichzeitig auch sehr stabil. Mein Rahmen, meine Gabel und der Lenker sind aus Carbon. Das hat sich in den letzten Jahren ziemlich etabliert und die meisten haben eigentlich so ein Carbon-Fahrrad. Bremsen, ultra wichtig. Unsere Lebensversicherung, weil wenn die Hinterradbremse mal durchrutscht und man springt irgendwie hin und landet auf dem Rücken, das ist nicht so cool. Genau, was noch? Wir haben keine Gangschaltung, weil wir fahren ja keine weiten Strecken. Und wir haben keine Federung, ja.
Okay, aber kannst du dir jetzt dein Bike so selbst zusammenstellen oder wird es quasi gemacht und du musst dann quasi ein gemachtes kaufen?
Ich kaufe quasi eins von der Stange, das könnte sich jetzt jeder kaufen. Und dann hat man im Endeffekt über den Vorbau und über den Lenker die Möglichkeit, die Geometrie so ein bisschen zu variieren. Und weil je nach Körpergröße muss man dann weiter vorne sein oder weiter hinten. Und das macht man über Vorbau- und Lenkerkombination.
Ja. Das heißt, es braucht auch immer ein bisschen Übung, bis du das perfekte Setup so für dich gefunden hast.
Ja, inzwischen nimmer, aber am Anfang schon. Ja, und aber man probiert dann natürlich auch immer mal wieder rum einen anderen Winkel vom Lenker, dass man ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter oben und passt es einfach an und schaut, was sich gut anfühlt. Ja.
Hat ein Bike dann irgendwie eine spezielle Farbe oder einen speziellen Namen?
Nee, speziellen Namen nicht, spezielle Farbe auch nicht. Also es ist eigentlich so, wie man es kauft. Ich bin aber gerade dabei, noch ein Fahrrad ein bisschen besonders lackieren zu lassen für die WM. Und ja, das gibt dann...
Deutschlandfarben?
Nee. erst sollte es lila werden, aber das passt ja nicht mit dem Deutschland-Trikot. Und jetzt geht es wahrscheinlich in die orangene Richtung, aber ganz sicher ist es noch nicht.
Okay, das heißt aber auch, dass es materialtechnisch keine großen Unterschiede gibt zwischen den Sportlerinnen und Sportlern, oder, beim Trial?
Nee, wir fahren eigentlich alle relativ das gleiche Setup.
Das heißt, es kommt komplett aufs Können drauf an, wer dann oben steht.
Können und mentale Stärke, ja.
Das heißt, es gibt auch nicht wirklich so ein Einsteiger-Bike?
Das gibt's schon. Es gibt so, also ich habe ja gesagt, ich habe jetzt so ein Carbon-Fahrrad, ist natürlich super, weil es leicht ist und aber trotzdem ultra steif und stabil. Ist aber natürlich auch sehr hochpreisig und so als Einsteiger will man ja keine 4.000 Euro für ein Trailfahrrad ausgeben. Und da gibt es dann auch günstigere Marken, wo man dann auch schon ab 1.000, 1.500 Euro ein Fahrrad bekommt. Die sind dann aus Aluminium, haben nicht so gute Bremsen. Ja, einfach ein bisschen standardmäßiger, ein bisschen einfacher, aber funktioniert auch.
Okay, und wenn du dann jetzt ein Fahrrad kaufst, wie lange rechnest du damit, hält es? Wie lange kannst du damit fahren?
Also ich habe eigentlich pro Saison zwei Fahrräder, weil tatsächlich ist so, ich könnte die Fahrräder bestimmt auch länger fahren, aber das Material wird mit der Zeit weich und dann, wenn man dann einen Sprung macht, dann ist es nicht mehr so steif und so direkt, sondern so ein bisschen wie so Pudding. Und deshalb, ja, fahre ich ein Fahrrad eigentlich ein Jahr. Und dann habe ich immer ein Trainingsrad und ein Wettkampfrad. Genau. Ja, so läuft es eigentlich.
Okay, das heißt, du merkst aber wahrscheinlich dann direkt immer, wenn du ein neues Fahrrad hast, dass es sich eben nicht wie Pudding anfühlt.
Absolut, ja. Ja. Das merkt man schon voll. Also, ja. Ja, man merkt's.
Ist dann wie bei der Formel 1, wenn ein neuer Motor drin ist.
So ungefähr, ja.
Aber darf ich vielleicht noch kurz fragen, wie du dir das finanzierst, also wenn du jede Saison auch zwei neue Bikes brauchst?
Ja, also tatsächlich ist ja leider so, dass Trail ja, ziemlich unterm Radar läuft und dementsprechend ist es auch gar nicht so einfach, Sponsoren zu finden. Ich glaube aber, dass ich das inzwischen richtig gut hinbekommen habe und durch meine Erfolge auch konnte ich mir da jetzt regional echt ziemlich cool was aufbauen und habe da echt, ja, verlässliche Partner, hauptsächlich aus der Region oder eigentlich nur aus der Region, die mich da auch echt unterstützen. Und ja, dementsprechend funktioniert es ganz gut, jetzt für den Moment. Natürlich nicht, es wird nicht funktionieren, wenn man irgendwie jetzt noch krassere Verpflichtungen, finanzielle Verpflichtungen oder so hätte, aber jetzt kann ich gerade so ein bisschen meinen Traum leben und für den Moment ist das perfekt.
Glaubst du, das würde auch so ein bisschen als Show-Act funktionieren, was du machst?
Mache ich tatsächlich auch, ja. Also einmal bei meinen Sponsoren, wenn die irgendwie eine Firmenfeier habt, dann mache ich da ganz gern mal eine Trial-Show, um auch einfach was zurückzugeben und zu zeigen, dass man dankbar ist und dass man auch, ja, dass das Gesicht auch mit der Firma irgendwie in Verbindung gebracht wird. Und es gibt dann aber auch ab und zu echt Buchungen auf jetzt Firmenfeiern, auf Weihnachtsfeiern, auf Galaabenden, auf Outdoor-Veranstaltungen, alles Mögliche, wo ich dann auch hinkomme und eine Trial-Show mache. Mhm. Genau. Kommt immer mega cool an, weil die meisten Leute kennen es ja nicht und sind dann ultra begeistert, was man eigentlich mit einem Fahrrad überhaupt machen kann.
Ja. Ich denke da irgendwie direkt so an die Guinness World Records. Da gibt es ja sicher irgendwelche coolen Weltrekorde, die damit schon aufgestellt wurden, oder?
Ja, tatsächlich. Ich bin da gar nicht so ganz im Bilde, aber ich glaube, einer hat mal mit den Speichen irgendwie Flaschen aufgemacht. Ach, und ja,
also genau, da gibt's sowas.
Ja, da genau gibt es schon sowas. So ein paar verrückte, ja, okay, verrückte Weltrekorde.
Ja.
Ist aber was, das mich gar nicht reizt.
Klar, ich meine, der Fokus liegt ja bei dir auf dem Sport und auf dem Wettkampf.
Ja.
Vielleicht dazu noch eine Sache. Du hast eine Besonderheit erwähnt, die ich finde schon sehr krass ist, und zwar, dass ihr keinen Sattel habt. Und wie ist es jetzt, wenn du das so im Privaten, also wenn du ein Fahrrad im Privaten nutzt? Du hast ja wahrscheinlich auch ein eigenes Fahrrad, oder? Ist es dann für dich komisch, wenn da auf einmal ein Sattel da ist?
Nee, das sind ja komplett zwei unterschiedliche Dinge. Also, ja, nee, natürlich nicht komisch. Ich kann auch im Sitzen fahren, ja. Auf dem normalen Fahrrad. Ich stehe da nicht die ganze Zeit.
Aber es ist schon ein USP von euch, dass ihr ein Bike ohne Sattel habt, ne?
Ja, kann man glaube ich, schon so sagen. Ja, definitiv. Okay.
Cool. Jetzt hast du auch schon des Öfteren so das Thema Training angesprochen. Lass uns mal noch so einen Blick auf dein Training werfen. Wie viel Training findet denn mit dem Bike statt und wie viel auch ohne?
Also ich würde sagen, die letzten Jahre war es tendenziell so 70% Fahrrad, 30% Krafttraining. Und ich hatte es ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, dass Kraft, dass da echt noch Potenzial gibt. Mhm. Und ich würde sagen, seit diesem Jahr machen es mein Trainer und ich tatsächlich fast schon 50-50 oder 60 Fahrrad, 40 Krafttraining. Genau, und vom Stundenumfang her habe ich die letzten Jahre deutlich mehr trainiert tatsächlich. Da waren es so 20, 25 Stunden in der Woche. Mhm. Jetzt bin ich eher so bei 10, 12 Stunden pro Woche. Genau. Ja.
Und trainierst du dann auch so richtig die Balance? Ist das auch so ein Teil, der einfach dazugehört?
Das kommt automatisch. Also wenn man so im Krafttraining mache ich natürlich so ganz viel aus Stabi-Übungen, Bauch, Rumpf, dass man da einfach eine starke Mitte hat so und Körperspannung hat. Und dann auf dem Rad, ja klar, also auf dem Hinterrad auf kleinen Steinen drehen, Balken entlang balancieren. Mhm. Aber ja, also das Radtraining ist super breit gefächert. Also jedes Training hat irgendwie einen anderen Schwerpunkt, weil ich ja nicht weiß, was im Wettkampf auf mich zukommt. Und deshalb muss ich ja auf alles vorbereitet sein. Ja.
Aber hast du auch manchmal so kreative Trainingsspots, die du so on the road findest, sag ich mal? Keine Ahnung, irgendwelche Mauern oder Bänke, wo du dir so sagst, oh, da habe ich jetzt Lust zu trainieren und dann hast du dein Bike dabei. Machst du sowas manchmal oder ist es dann zu gefährlich?
Nee, zu gefährlich ist es nicht. Es gibt viele Sportler, die das machen, aber ich bin nicht der Typ dazu. Weil wenn ich trainiere, dann will ich trainieren und dann will ich nicht irgendwie durch die City fahren und gucken, wo ich eine Mauer finde, dass ich da jetzt fahren kann.
Ja.
Deshalb macht mir das tatsächlich auch gar keinen Spaß. Also ich kenne viele Fahrer, denen macht das richtig Spaß, aber für mich ist das, da gehe ich dann lieber zu Fuß in die Stadt und dann mit dem Trailrad aufs Trailgelände. Aber so diese Kombi, das ist nicht so meins. Okay.
Also da wird gut getrennt bei dir.
Ja, doch. Trail-Life-Balance.
Sehr gut, sehr gut. Ich denke mal, da gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen das Mentale dazu. Hast du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Im Endeffekt ist es ja auch ein Einzelsport. Das heißt, du bist für deine Leistung verantwortlich. Wie gehst du daran? Also vor allem, wenn du jetzt auch schon so lange dabei bist, wie kann man da auch so diese mentale Verfassung trainieren?
Also ich würde sagen, ich bin ein sehr, sehr disziplinierter Mensch. Also so, wenn ich meinen Trainingsplan vom Trainer bekomme, dann ist es klar, dass ich den auch genauso durchziehe. Also da gibt es dann nicht irgendwie, heute habe ich keine Lust, das Training lasse ich weg, sondern der Plan kommt und ich ziehe den einfach durch. Das ist so gar kein Problem. Und tatsächlich würde ich sagen, hatte ich eine Phase, wo ich so mit Wettkampfdruck gar nicht so gut umgehen konnte. Und habe mir dann aber auch quasi Hilfe geholt und habe mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Ziemlich intensiv und viel auch, also weil es halt einfach auch genauso dazu gehört wie jetzt das körperliche Training und das Training auf dem Rad. Genau, und dann entwickelt man da, glaube ich, so seine Strategien und kann in sich reinhören und weiß, was einen in welchem Moment irgendwie gut tut. Und inzwischen mache ich jetzt aktiv keine Mental-Coaching-Sessions mehr, aber ich glaube, ich habe mir so eine gute Basis aufgebaut, dass ich weiß, was ich in welchem Moment brauche und bin jetzt ja auch quasi im Trail echt schon ein alter Hase und kann ich das echt stolz sagen, dass ich wirklich ohne Leistungsdruck in die Wettkämpfe reingehe und mein Ziel ist einfach nur, einen geilen Wettkampf zu fahren, richtig abzuliefern und dann am Ende zu gucken, wo ich rauskomme. Ja.
Ja, cool. Und wie ist es so mit dem Thema Fortschritt? Wie misst du Fortschritt? Also ist es, keine Ahnung, sind es die Zentimeter, die man höher springt oder die Geschwindigkeit, die man hat? Oder?
Ja, Geschwindigkeit ist nicht. Schon so die Höhe und die Weite von den Hindernissen, aber auch die Kontrolle und die Balance, wenn es klein und technisch und eng wird. Und einfach so, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, aber so dieses Feeling, wenn ich auf dem Fahrrad bin, da merke ich einfach, okay, die letzten Wochen, da war das Training richtig gut, oder da merke ich dann halt auch, okay, ich fühle mich jetzt gerade gar nicht so sicher. Ja. Von außen sieht man wahrscheinlich keinen Unterschied, aber man spürt es schon.
Vor allem. Aber es gibt ja viele Sportarten, wo man sagt, wenn man so richtig im Flow drin ist, dann läuft es einfach.
Ja.
Zum Beispiel, wenn du kennst wahrscheinlich Skispringen, oder? Da ist es ja voll oft so, wenn die Skispringer so in ihrem Flow drin sind, dann springen sie Sprung für Sprung, egal welcher Wind da ist. Ne? Und ist es bei dir dann aber auch so, dass du sagst, du merkst da von Jahr zu Jahr auch einen Progress?
Ja, ich mache auf jeden Fall noch Fortschritte, sonst würde es mir, glaube ich, auch gar keinen Spaß mehr machen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, die Kraft wird langsam, aber sicher mehr. Man wird noch sicherer auf dem Rad. Und ich glaube, was auch ein extrem wichtiger Faktor ist, man entwickelt ein Bewusstsein für die Technik und für die Bewegungsabläufe. Und ich trainiere jetzt zwar weniger auf dem Rad wie die letzten Jahre, aber mein Verständnis ist, also mir ist so krass bewusst, wie die Technik funktioniert, dass ich mir ein Video angucke und dann kann ich sagen, okay, ich weiß genau, warum es nicht geklappt hat. Und dann mache ich es und dann klappt es in der Regel beim nächsten Mal. Also dieses Körpergefühl und die Analyse wird schon dann immer besser.
Cool. Ja. Noch eine Frage, wie hoch kannst du aus dem Stand springen? Hast du es mal gemessen?
Aus dem Stand, also so seitlich aus dem Stand, so ein bisschen mehr wie 7 Euro-Paletten. Und eine Euro-Palette hat 15 Zentimeter. Das heißt, ihr dürft jetzt rechnen. 1,05 Meter, 1,10 Meter, ja, genau. So ungefähr.
Also über 1 Meter auf jeden Fall. Wow.
Über 1 Meter.
Stabil?
Ja.
Das probieren wir nachher, glaube ich, auch noch direkt mal aus. Ja, wir müssen natürlich jetzt auch noch ansprechen, wen wir denn hier heute im Studio sitzen haben. Nina, du bist 6-mal Weltmeisterin im Einzel geworden. Wenn du auf diese Titel zurückschaust, welcher dieser Momente hat dich vielleicht so auch als Mensch und auch als Sportlerin am meisten geprägt?
Boah, schwierige Frage. Also ich glaube, der erste WM-Titel ist natürlich immer ultra was Besonderes. Wenn man zum ersten Mal, bei uns kriegt man dann ja das Regenbogentrikot, und wenn man das dann zum ersten Mal tragen darf, das ist schon unglaublich besonders.
Das gibt extra Power.
Das gibt extra Power, ja. Und extra Motivation auch. Und dann würde ich aber tatsächlich sagen, dass so, ich meine, ich habe 6-mal gewonnen und ich glaube, über die Zeit ging so ein bisschen die Magie vom Gewinnen, die ging, glaube ich, fast schon so ein bisschen verloren. Und dann konnte ich das teilweise auch gar nicht mehr wertschätzen, dass ich gerade einfach die WM gewonnen habe. Und das habe ich aber, glaube ich, bei meinen letzten beiden WM-Titeln, die waren 22 und 23, da konnte ich das wieder so richtig wertschätzen, weil da war zwischendrin ein Jahr, wo ich Zweite wurde. Und dann war da wieder so voll die Motivation da und dieser Wille, wieder ganz oben zu stehen. Und das konnte ich dann so krass wertschätzen und habe mich über die Titel, glaube ich, noch viel, viel mehr gefreut wie über den ersten oder die anderen davor.
Voll schön.
Ja.
Aber das heißt ja schon, dass dieses Titelerleben sich bei dir dann über die Jahre verändert hat.
Ja, voll. Ich glaube, das Ding war, dass irgendwann bei mir das Gewinnen echt eine krasse Normalität wurde. Also Weltcup gewonnen, Deutsche Meisterschaft gewonnen, WM gewonnen und so. Man geht auf den Wettkampf und naja, Nina gewinnt ja eh. Und das ist dann so...
Das ist auch nicht ganz einfach für dich dann, oder? Ist ja ein gewisser Erwartungsdruck dann schon da.
Ja, voll. Und aber dann, wenn du es erreicht hast, dann ist es ja so, okay, jetzt habe ich ja quasi nur das bestätigt, war ja klar, dass ich gewinne. Mhm. Und wenn dann noch aber so ein bisschen die Konkurrenz dazukommt und es wird nochmal ein bisschen anspruchsvoller und man muss schon nochmal ein bisschen mehr dafür ackern, dann kann man das wieder viel, viel mehr wertschätzen, wenn es auch nicht so selbstverständlich ist, dass man jetzt gewinnt. Ja.
Aber ist es vielleicht auch mittlerweile ein bisschen emotionaler, weil du auch weißt, okay, was du alles schon gegeben hast dafür, dass du halt so weit oben stehst und du weißt ja, okay, wie schwer war der Weg, den ich bisher hierhin gegangen bin? Macht es das vielleicht jetzt auch nochmal im Nachhinein emotionaler?
Ich glaube, der Weg war nicht schwer. Hört sich dumm an, aber ich glaube, ich habe den Weg sehr genossen, weil ich musste ja nicht Trail fahren, sondern ich wollte Trail fahren und ich wollte trainieren. Deshalb würde ich das nicht als schweren Weg bezeichnen. Klar gibt es leichte und ein bisschen schwierigere Phasen, aber ich habe für mich immer so gesagt, okay, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo ich nicht mehr gerne ins Training gehe, dann war es das. Weil ich mache es nicht, weil ich muss, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht.
Okay, dann steht jetzt im November die nächste WM an. Da wird ja dann vielleicht der Angriff auf Titel Nummer 7 genommen. Die WM findet in Saudi-Arabien statt. Nach 6 Einzelweltmeisterschaften kommt jetzt die 7. Ist es dein großes Ziel?
Ich glaube, ich habe mich inzwischen voll davon distanziert, zu sagen, mein Ziel ist es, Weltmeisterin zu werden. Sondern ich bin jetzt eher an dem Punkt, ich will davor das Training richtig gut durchziehen, dass ich optimal vorbereitet bin. Und dann will ich dort aus den Gegebenheiten, aus den Sektionen mein bestmögliches Ergebnis rausholen. Und wenn ich dann am Ende Weltmeisterin wäre, dann finde ich es mega cool, dann freue ich mich ultra. Und wenn ich am Ende auf Platz 2, 3, 4 oder 5 lande, dann ist für mich auch in Ordnung, wenn ich vom Fahrrad steigen kann und sagen kann, hey, der Wettkampf war richtig gut. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Wochenende die Europameisterschaft und mein Ziel war es, aufs Podium zu fahren. Also ich wollte eine Medaille holen und bin dann mega gutes Halbfinale gefahren, richtig starkes Finale und am Ende waren es halt 10 Punkte. Das ist ein Hindernis, das ist wirklich, also wirklich gar nichts. Dass es nicht gereicht hat, eine Medaille zu holen. Aber deshalb war der Wettkampf für mich jetzt nicht schlecht, sondern es war trotzdem total positives Erlebnis und deshalb, ja, bin ich echt davon weggekommen zu sagen, ich will gewinnen und so. Ja.
Aber kann man vielleicht sagen, dass sich auch irgendwie dein Antrieb verändert hat? Vielleicht früher so, ich will Titel holen, ich will gewinnen, zu eher, ich will meinen Sport vorantreiben und ich will vielleicht auch ein Vorbild für junge Fahrerinnen sein.
Ich glaube, das trifft es ziemlich gut, ja. Früher war ich schon so voll im Gewinnermodus und habe mich, glaube ich, schon auch so ein bisschen darüber definiert oder so, mein Wert war schon so gerichtet nach meinen Ergebnissen und davon bin ich jetzt halt einfach irgendwie weg. Mhm. Ist natürlich auch einfach, das zu sagen, wenn man das schon alles erreicht hat. Ich glaube, das ist viel schwieriger, das so eine Einstellung zu haben, wenn man die Erfolge nicht hatte. Aber im Endeffekt, ich habe alles erreicht und kann jetzt einfach nur eine verdammt gute Zeit irgendwie in meinem Sport haben. Und das klappt gerade eigentlich ganz gut.
Und jetzt so summa summarum, wenn du jetzt zurückblickst, auf was bist du denn stolzer? Auf die WM-Titel, die du sammeln durftest? Oder allgemein auf die Titel? Oder dass du deinen Sport so vorangetrieben hast und dass du ihn groß gemacht hast?
Das ist eine schwierige Frage. Also, ich bin ultra stolz, das mehrmals geschafft zu haben, so die Beste von der Welt zu sein, weil es gibt ja so einen blöden Kalenderspruch oder kein Kalenderspruch, aber so auf die Art, ja, einmal gewinnen kann jeder, aber so dieses immer wieder das bestätigen und mit dem Druck klarkommen, da bin ich ziemlich stolz drauf. Und auch, dass ich einfach über so eine lange Zeit so kontinuierlich trainiert habe, ich glaube, das war auch am Ende so der Gamechanger, warum ich eigentlich so erfolgreich wurde, also einfach die Konstanz. Und dann aber auch immer wieder bereit zu sein, okay, zurückgucken, reflektieren, was muss man denn verändern, dass es so weitergehen kann. Ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig. Und aber natürlich auch dieses Ding, dem Sport so ein bisschen Namen zu geben. Und ich würde sagen, in Deutschland, oder nicht in Deutschland, aber bei uns in der Region verbindet man den Sport schon auch sehr mit meinem Namen und man kennt mich schon auch. Und das finde ich eigentlich auch, ja, schon auch ganz cool, so als kleine Belohnung für die ganze Arbeit, die man da reinsteckt.
Ja, ja, ist ja auch fast schon ein Lebenswerk, kann man ja sagen, ne? Also jetzt nicht übers ganze Leben gesehen, aber...
Ja, ja. Großer Teil auf jeden Fall. Ja,
genau. Schauen wir mal so ein bisschen noch auf die Trial-Szene aktuell. Also würdest du sagen, so das, was du so mitbekommst, ist das eher eine größere Community, die sich da gebildet hat, oder ist es eher so ein elitärer Kreis von begabten Menschen?
Also die Trial-Szene ist unglaublich klein tatsächlich in Deutschland. Wir sind bei einer deutschen Meisterschaft, wenn wir irgendwie 100 Starter sind, dann ist das schon...
Jetzt bei den Frauen oder bei den Männern?
Nein, über alle Klassen.
Ach krass, okay.
Ja, bei den Frauen waren wir dieses Jahr zu viert.
Ja.
Ja, also es sind super wenige. Ja.
Aber was kann man da machen, damit es noch größer wird? Weil an sich ist es doch eigentlich ein super interessanter Sport auch.
Das ist richtig, ja. Wir waren zum Beispiel 3 oder 4 Mal bei den Finals dabei. Mhm. Das war ja so eine große Sportveranstaltung in Berlin, hat die stattgefunden, wo quasi von unterschiedlichen Disziplinen die deutsche Meisterschaft ausgetragen wird. Und das war für uns mega, weil wir haben Sendezeit bei ARD und ZDF bekommen und dadurch haben halt einfach so viele Leute durch Zufall mehr oder weniger den Sport kennengelernt und das war für uns mega, also es war richtig, richtig gut. Leider sind wir da aber nicht mehr dabei, weil in Berlin gab es jemand, der das quasi dort veranstaltet hat und den Parcours aufgebaut hat, und aber in den anderen Orten ist es dann natürlich so ein bisschen schwierig, wenn man da niemanden hat. Mhm. Aber sowas bräuchten wir. Wir brauchen einfach eine große Bühne, wo wir den Sport zeigen können, und dann würden sich sicher auch noch mehr Kids finden, die den Sport cool finden und da einsteigen würden.
Und wenn jetzt Kids einsteigen wollen, was braucht man denn für den perfekten Einstieg und was sollte man vielleicht auch schon mitbringen?
Also mitbringen, ein Helm, ein Fahrrad und man muss Fahrrad fahren können. Also ganz simpel. Und so Einstiege im Verein. Es gibt Vereine in Deutschland, wo es dann irgendwie einmal in der Woche Training gibt. Es gibt auch an 2 Standorten in Deutschland eine Trial-Schule, wo es dann wirklich so ist wie im Turnverein, dass es mehrmals in der Woche Training gibt. Das ist ziemlich cool. Da gibt es auch bei uns in der Ecke eine. Das ist natürlich eine mega Möglichkeit, um in den Sport reinzukommen. Weil ja, ansonsten ist echt schwierig, so trainertechnisch und so. Also ich habe die ersten 10 Jahre war quasi mein Papa mein Trainer, der auch nicht aus dem Sport kommt, aber halt irgendwie versucht hat, mir Dinge beizubringen und bei den anderen da ein bisschen abzugucken.
So, liebe Nina, du hast es fast geschafft, hast schon sehr gut performt. Jetzt schauen wir mal, wie gut du bei den schnellen Fragen performst am Ende. Wenn dein Bike sprechen könnte, was würde es über dich erzählen?
Dass ich gut mit ihm umgehe.
Was ist dein Lieblingsspot zum Fahren?
Am liebsten draußen in der Natur. Und Steine mag ich auch sehr gern.
Was ist dein Geheimtipp, um die Balance zu halten?
Gelassenheit und immer positiv sein.
Letzte Frage. Wenn du morgen ein neues Abenteuer beginnen müsstest, ganz ohne Rad, was würdest du ausprobieren?
Wahrscheinlich wandern, fände ich ziemlich cool. So verrückt wandern, Trailrunning-mäßig. Also irgendwas draußen in der Natur, ja.
Trailrunning.
Ja. Ja, liebe Nina, wir haben es geschafft. Aber es war eine wunderschöne Podcast-Aufnahme. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Und ich persönlich bin immer total fasziniert, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, der schon so viele Titel auch gewonnen hat. Also Weltmeisterin, Europameisterin, Deutsche Meisterin. So. Das ist wirklich, also das muss man sich vor Augen führen. Und ich habe das Gefühl, du hast es auch schon reflektiert. Und es ist auch schön zu sehen, dass du sowohl für deinen persönlichen Erfolg als auch für den generellen Erfolg des Sports beigetragen hast. Also sehr schön. Danke, dass du heute hier warst, dass du so tolle Werbung für deinen Sport gemacht hast. Ich glaube, wir haben es auch echt gut verstanden. Und wir sind jetzt gespannt, wenn du uns dein Bike gleich noch vorführst, was wir da noch zu erwarten haben. Also nochmal vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder am Start wart. Und Nina, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Trial in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Trial, die Bühne gehört dir.
Ja, ich glaube, man hat schon die ganze Podcast-Folge gemerkt, wie ich fürs Trail brenne und wie Trail einfach meine Leidenschaft ist. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass mehr Menschen den Sport kennenlernen und dass einfach in mehr Menschen dieses Feuer für den Sport entfacht. Und ich glaube, dann kann es mit dem Trail auf jeden Fall irgendwie vorangehen. Und ich meine, wie cool wäre es, wenn jeder von uns an der roten Ampel einen Dragstand machen könnte und die Füße nicht mehr auf den Boden setzen muss, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und dafür sind natürlich so Trail Basics perfekt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.